So viel darf ich verraten, dass wir heute einen besonderen Vormittag haben. Bruder Wolfgang Kernchen wird nicht eine gewöhnliche Predigt halten, sondern uns ein Drama in 4 Akten vortragen. Und dazu lese ich Psalm 2. Den Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen.
Ja, ich darf Sie alle herzlich grüßen. Es war schon schön zu hören, dass ihr alle Geliebte Gottes seid. Und wie ich das Wort höre, Geliebte Gottes, dann denke ich an ein Wort aus Johannes 17. Da betet der Sohn zum Vater, dass du sie alle liebst. Wie? Gleich wie du mich liebst. Ihr seid alle geliebt vom Vater, wie der Vater seinen Sohn liebt. Unvorstellbar. Da kann man anbeten. Ja, das Thema wurde genannt, ein Drama in 4 Akten. Der Psalm 2 wurde gelesen. Der Psalm 2, der hat mir von Anfang an immer irgendwie auf dem Herzen gelegen, im Sinn. Ich kriegte am 31. Juli 1947 von Bruder Karl Geier nach einem Gespräch zum ersten Mal eine Elberfelder Bibel in die Hand gedrückt, die hat er mir geschenkt. Und meine alte Übersetzung, gerade der Psalm 2, hatte nach 3 Versen immer ein kleines Kreuzchen. Das hieß, ein Punkt ist zu Ende, aber der nächste gehört dazu. Also Vers 3, Vers 6, Vers 9, ein kleines Kreuzchen. Jetzt habe ich es nicht mehr. Jetzt wurde man aufmerksam. Und dann habe ich den Psalm mir in anderen Übersetzungen angesehen. Elberfeld hat keine Überschrift. Alle haben seine Überschrift gehabt. Vom Königreich Gottes, vom Königreich Christi, vom Messias. Und dann gab es vom Pfarrer Bruns eine Überschrift, die hat mir am besten gefallen. Die habt ihr ja gehört. Ein Drama in 4 Akten. Man könnte sogar noch stärker sagen, ein Weltendrama in 4 Akten. Es betrifft die ganze Welt. Vielleicht noch vorweg das andere geschickt. Bisher habe ich hier immer bei euch über die Gemeinde gesprochen. Angefangen hat es mit der Gnade, mit der Herrlichkeit unserer Berufung in Christo Jesu, die unendlich großen Segnungen, mit denen Gott uns gesegnet hat, bis hin zu der wunderbaren Botschaft der Wiederkunft Jesu, unserer Entrückung, unserer Verwandlung und unserer Darstellung vor ihm, vor seinem Bema, von dem Richterstuhl Christi. Und nun heute etwas über die Nationen. Da gibt es viele Möglichkeiten, da einzusteigen, aber eine Möglichkeit ist der Psalm 2. Weil der Psalm 2 auch ganz stark in unsere Tage hineinredet. Also noch einmal ein Drama in vier Akten, immer drei Verse. Der Psalm hat 12 Verse, immer drei Verse, ein Akt. Der erste Akt, die Überschrift, Welteinheit gegen Gott und gegen seinen Messias. Die zweite, ein Blick in den Himmel, Gottes Antwort. Die dritte, der Sohn tritt hervor, er hält seine Thronrede. Der letzte Abschnitt, die letzten drei Verse, ein Aufruf zur Umkehr, eine Ermahnung. Der Psalm hat keine Überschrift, steht auch nicht da, von wem er ist. Wenn man die ganze Bibel liest und kommt an die Apostelgeschichte, dann findet man in der Apostelgeschichte, dass der König David diesen Psalm geschrieben hat. Der Psalm ist also ca. 3000 Jahre alt. Und dann staune ich immer wieder drüber, wie ein Mensch vor 3000 Jahren etwas niederschreiben kann, was in unseren heutigen Tagen geschieht. Ich habe manchmal so im Scherz gesagt zu meinen Zuhörern, schreibt doch jemand einen Psalm, der in 3000 Jahren genau das enthält, was in 3000 Jahren geschieht. Dann haben alle nur ausgeschlossen, können wir nicht. Und wir merken also, Wort Gottes, Wort Gottes. Der Geist Gottes vermag es und er hat es vermocht. Also das erste, der erste Akt für unser Drama, Welteinheit gegen Gott, gegen seinen Messias. Dann ist es manchmal gut, wenn man so verschiedene Übersetzungen liest. Man kriegt einen neuen Eindruck. Der erste Abschnitt fängt an, warum? Und das ist richtig. Warum toben die Nationen? Andere Übersetzungen sagen, warum schließen sich die Nationen zusammen? Und die wir ja die letzten Jahre oder Jahrzehnte ein wenig beobachtet haben, erlebt haben, dann haben wir gesehen, welche Zusammenschlüsse es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Und sie gehen noch weiter. Ich will dann kurz mal darauf eingehen. Also warum toben oder warum schließen sich die Nationen zusammen? Ja, wir haben alle Gründe dafür, nicht? Politisch muss es sein, nicht? Früher haben wir mit Frankreich laufend Krieg gehabt. Heute sind wir Freunde, haben wir keinen Krieg mehr. Das ist eine feine Sache. Politisch muss es sein. Die anderen sagen, hier sitzt ein Fachmann, das muss wirtschaftlich sein. Und da haben sie auch recht. Wir haben ja ein Wort gelernt, das wir früher nie gehört haben oder nie genannt haben. Global, Globalisierung. Heute muss alles global gedacht sein, globalisiert werden. Ob es einen Nutzen bringt. Und dann kommt noch ein dritter Punkt dazu. Politik, Wirtschaft, was kommt als drittes dazu? Die Religion darf man nie vergessen. Und die ist ganz stark im Blickfeld, wir kommen auch noch gleich darauf. Also warum schließen sie sich zusammen, die Nationen? Der zweite Punkt, sie sind ein eitles, nutzloses, leeres, die Völkerschaften. Aha. Sie fühlen sich also wichtig über ihre Ergebnisse, die sie bringen. Und was ist die Antwort Gottes? Leer, nutzlos, nichtig. Hat keinen Sinn. Ich fällt gerade ein Wort aus dem Prediger ein. Im Prediger gibt es ein Wort. Solange der Mensch über die Menschen herrscht, wie geht es weiter? Zu ihrem Unglück. Und das erleben wir. Bush möchte überall die Demokratie einführen, glaubt, das würde die Lösung sein für alle Fragen. Das ist eben das Gegenteil. Also warum toben die Nationen, schließen sich zusammen, sind ein eitles, nutzloses, leeres die Völkerschaften? Dann heißt es weiter, es treten auf oder es treten vor die Könige oder die Regenten der Erde. Auch das beobachten wir ja in unseren Tagen ganz besonders stark. Alle, die einen Namen haben, einen Rang haben, Außenminister, Präsidenten und so weiter, ständig sind so unterwegs, überall. Und überall sind Verhandlungen, überall sind Beschlüsse. Und alle glauben sie, wir haben jetzt die Lösung. Gerade auch jetzt in den Tagen mit Libanon, nicht? Wenn wir das so machen, wie wir es beschlossen haben, dann ist die Lösung da. Und wir wissen von vornherein, leer, nutzlos, nichtig. Wir müssen dann zu der Frage kommen, warum vereinigen sie sich? Aber vielleicht noch etwas erstmal. Wir kennen die ganzen Zusammenschlüsse. Ich habe mal so einen Zettel einmal rausgeschritten. 1951 fing es an. Da waren es 6 Staaten, nicht, die sich zusammengetan haben. Da ging es hauptsächlich um Kohle und Stahl. Da hat man daraus die Europäische Gemeinschaft gemacht, EWG. Kennen wir ja noch von dem einen bekannten Spiel da im Fernsehen. EWG, einer wird gewinnen. Aber da waren es nur 6. Dann kamen bald später 3 dazu. Da waren es dann 9. Und die 9 waren, da war die Spannung, welches Land wird das 10. sein? Man dachte ja an die 10, an die 10 Könige. Und meint, wenn die 10 voll sind, dann kommt es, dann passiert es. Und manche haben schon gemeint, könnte das eventuell Griechenland sein? Griechenland, das klassische Land für die Demokratie. Das wäre doch der Höhepunkt dann. Und tatsächlich, Griechenland war das 10. Zuerst ein Jubel und inzwischen sind es 12, 15, jetzt sind wir bei 25 wohl. Wir merken, die 10 hat nicht gestimmt. Und so gibt es manche Punkte, wo wir meinten, jetzt wäre es soweit. Und zwar nicht so weit. Und da werden wir wieder lernen. Aber nicht nur das bei uns. Es heißt ja Welteinheit. Das ist mehr im westlichen Bereich, was sich getan hat. Die Globalisierung, die wir da kennen. Es ist mir in letzter Zeit das so hinzugekommen. Da gibt es eine Shanghai-Kooperation, Organisation. Eine politische Wirtschaftsbewegung im Osten. Hauptsächlich getragen von Russland und China, sind aber schon weitere zentralasiatische Staaten dabei. Andere sind als Beobachterstatus dazugekommen. Und dann war es sehr interessant, dass das über diese Grenze von da hinaus noch weiter zu uns geht. Sie haben Anschluss gefunden in Südamerika, in Argentinien, Bolivien, Venezuela, Brasilien, stark schon politisch und wirtschaftlich verbunden. Und es ist ein führender Militär von Amerika gewesen, der sagte, das ist die UNO des Ostens. Also wir sehen, was bei uns im Westen geschieht, sie schließen sich zusammen, kommt der Ausgleich auf der anderen Seite. Aber ich bin überzeugt, wenn der starke Mann kommen wird, er macht das in 2 in 1. Es wird eine Welteinheit sein. Wie die kommen wird, durch einen Vertrag oder durch einen Krieg, ich weiß es nicht. Nur eins weiß ich, sie kommt. Aber wir sehen, beides ist da. Und was mir noch wichtiger erscheint, wir haben in unserer Zeit viele religiöse Bestrebungen zur Einheit. Fing ja mal ganz positiv im evangelischen Bereich an mit der Ökumene und haben gemeint, das wird ein wunderbarer Zusammenschluss sein der Kinder Gottes. Heute hat Ökumene einen ganz anderen Klang. Der letzte Papst, der viel in der ganzen Welt herumgereist ist, fast mehr als alle anderen, ja, politisch meine ich jetzt, der hat nicht nur in den einzelnen Ländern seine Schäflein betreut, mit Messe und so weiter. Er hat überall in allen Ländern religiöse Gespräche geführt, mit allen Religionen, mit allen führenden Leuten. Und hat immerhin gedrängt, wir sind doch eins. Wir müssen uns zusammenschließen. Politisch, wirtschaftlich, religiös. Ganz interessant war mir, dass ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch schon gelesen habt oder gehört habt, der Oberrabbiner von Israel, er ist für eine UN der Religionen. Der israelische Oberrabbiner Yoda Metzger hat sie für eine Weltorganisation aller Religionen in Anlehnung an die Vereinten Nationen ausgesprochen, beim Internationalen Kongress der Imame und Rabbiner für Frieden. Er war im September, letzten Jahres wohl, er war in Sevilla, Spanien, sagte Metzger. Eine UN der Religion könnte eine Brücke zwischen Religionen darstellen und helfen, auch in der Diplomatie Brücken zu bauen. Laut BBC erhielt er dafür breite Zustimmung. Die jüdischen und muslimischen Vertreter stellten fest, die Welt befinde sich in einer Krise, es sei an der Zeit, Gerechtigkeit, Respekt und Frieden wiederherzustellen. noch sind sie im Streit, noch sind sie im Kampf. Die Rabbiner und die Ismane, die verhandeln schon, wie wir zum Frieden kommen. Zusammenschluss wirtschaftlich, politisch, religiös. Warum toben die Nationen? Vereint miteinander steht da, ratschlagen sie. Man hat immer ein Gegenüber gehabt. Wenn alles vereint ist, brauchen sie auch ein Gegenüber. Auch gestern unser Gespräch etwa nicht. Man braucht einen Gegenpol. Vereint gegen wen? Die Bibel gibt uns die Antwort. Vereint gegen Gott und gegen seinen Gesalbten. Und die Bibel gibt uns gleich auch den Inhalt an, was sie vereint. Gegen Gott und gegen seinen Christus. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Jetzt werden die meisten sagen, ja, guck mal an, wir leben doch in einem christlichen Deutschland, christliches Europa. Amerika hat einen Präsidenten, der mit der Bibel in der Hand spazieren geht. So weit, so gut. Aber wie sieht es aus? Ich spreche jetzt nur mal von Deutschland. Wir haben so viele gute Gesetze gehabt, die, als das Volk zumindest äußerlich noch sehr, sehr christlich war, in die ganze Rechtsprechung hineingekommen ist. In den letzten 20, 25 Jahren wurden viele, viele gute Gesetze gestrichen, eins nach dem anderen. Ihr kennt sie, ja? Abtreibung, Homosexualität, Paragraph der Gotteslästerung wurde früher bestraft, heute gestrichen. Kannst alles gegen Gott und Christus sagen, wird nicht mehr bestraft. Einer hat mal deswegen eine Anzeige erstattet, ein bedeutender Mann. Der musste Obacht geben, dass er nicht bestraft wird, weil er einen Künstler in seiner Freiheit einengt. Das darf er nicht tun. So sieht's aus. Und in Skandinavien, in Schweden wohl, da wurde schon ein Pastor wegen solchen Äußerungen gegen diese Veränderung dieser Gesetze gesprochen hat, ja, man wollte ihn schon ins Gefängnis schicken. Es wird weitergehen, es wird weitergehen. Wir merken, die Bibel hat recht. Sie toben gegen Gott und gegen seinen Christus. Und der Inhalt ist, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Ich habe da an ein Wort gedacht, ich glaube im Lukas-Evangelium steht es, Kapitel 19. Der Herr bringt ein Gleichnis, ein vornehmer Mann, ist er, geht weg, wird in ein fernes Land gehen, er gibt seinen Knechten noch verschiedene Funde und er wird nach einer gewissen längeren Zeit wiederkommen. Kaum ist er weg, schicken sie meine Botschaft nach, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, hat der Herr schon ganz klar ausgesprochen. So war es in seinen Tagen, sonst hätte man nicht getötet, den Herrn. Wir wollen nicht, dass dies über uns herrsche. Und wie erfüllt sie das in unseren Tagen? Zum Teil möchte man christlich sein, aber ohne die christlichen Gebote. Und das geht nicht. Das geht nicht. Lasst uns zerreißen, ihre Bande. Ein kurzer Blick noch. Ich halte ihn für sehr wichtig, wenn wir gerade bei den Nationen sind, da verweilen wir etwas länger als bei den nächsten drei Punkten. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sind eigentlich die Nationen entstanden? Und wer sind die Gründer der Nationen? Als Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er ihnen den Auftrag gegeben, in die Weite, in die Breite zu gehen. Gott hat nichts gedacht in den ersten Jahren zumindest, dass Städte gebaut werden und so weiter. Aber es ist ganz interessant, wenn man der Frage nachgeht. Kain ist der erste Mensch, der von Menschen gezeugt und geboren wurde. Adam und Eva wurden noch von Gott gebildet. Alle anderen kommen auf dem natürlichen Wege. Kain ist der erste. Eva hat ja gemeint, jetzt hat sie den Herrn geboren. Aufgrund der Verheißung, die sie da bekommen haben. Und die Schwärze muss es für eine Mutter gewesen sein. Nein, das war nicht der Verheißene, das war ein Mörder. Das war der Erste, der einen Religionskrieg angefangen hat. Und darum ist er schon ein Vorbild auf den Antichristen, schon der erste Mensch. Und interessant, dieser erste Mensch war derjenige, der die erste Stadt gebaut hat. 1. Mose 4, alles nachzulesen. Man hat immer die Frage gestellt, die meinten, sie würden ganz klug sein. Wo hat denn der Kain eigentlich seine Frau hergenommen? Waren dann nämlich die zwei Menschen da? Ach du liebe Zeit. Adam und Eva haben lange gelebt. Die waren gesünder als wir. Wie viele Kinder mögen die gehabt haben? Und wie viele Kinder mögen die Kinder wieder gehabt haben? Enkelkinder und Urenkel. Die waren in Fülle da. Ergibt sich schon aus dem einfachen Grunde, Kain war der Erste, der eine Stadt baute. Baust du eine Stadt, wenn keine Leute da sind? Nicht? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Und dann ist interessant. In 1. Mose 10, da haben wir in unserer Bibel ein Dokument, das ist einzigartig in der ganzen Welt. Ein Dokument über die Verteilung der Menschen nach der Sintflut. Wir kennen die drei Söhne von Noah, Sem, Ham, Japhet. Wir wissen, der eine wurde gesegnet, der andere kriegt die Verheißung, er darf in den Hütten Sems wohnen, das sind wir, deswegen haben wir die Bibel. Und dann Ham. Auf Ham wurde der Fluch gelegt. Da hat einen Sohn, der heißt Kusch, und der Kusch hat einen Sohn, der heißt Nimrod. Interessant, die Namen ins Deutsche übertragen. Der erste Ham, schwarz, wo der Fluch liegt. Der Sohn Kusch, dunkelfarbig durcheinander. Der Enkelsohn Nimrod, Empörer oder Widerspenstiger. Und dieser Nimrod ist der Erste, der ein Reich baut. Und wie heißt das erste Reich? Babel. Babel. Und der Name Babel geht durch die ganze Menschheitsgeschichte, bis in unsere Tage. Wird das ein Ende finden, wenn das erfüllt ist, was in Offenbarung steht, dass Babel versenkt wird ins Meer wie ein Mühlstein und wird nie mehr wiederkommen. Und jetzt merken wir, wir kommen noch dran, dass es zwei Pole gibt. Da ist Babel von Menschen gegründet. Und zwar von der Seite der Menschen, die unter dem Fluch stehen. Noch einmal das Wort aus Prediger. Solange der Mensch über den Menschen herrscht, zu seinem Unglück. Ja. Die andere Seite, wir kommen auch gleich dran, das ist Jerusalem, das ist Zion. Das sind die beiden Pole. Hier steht Weltreich, wir können vielleicht sagen auch Satansreich, und hier steht Gottesreich. Beide noch in der Spannung, beide noch im Kampf. Aber schön, dass wir wissen, wie nutzlos das auf der anderen Seite ist, weil die andere Seite bald, bald siegen wird. Und so müssten wir alle durch die Bibel durchgehen und müssen verfolgen, wie ist es mit Babel, nicht? Kommen an den Turmbau. Glücklicherweise hat Gott eingegriffen. Die ganze Menschheitsgeschichte wäre völlig anders gegangen. Aber Babel ist geblieben. Wurde ganz akut wieder unter einem großen Herrscher, wie heißt er? Kennt ihr alle? Nebukadnezar. Wie war der Mann stolz? Ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe, zu meiner Ehre? Und dann kam die Stimme vom Himmel herab. Und dann merkte er, wie es mit seiner Ehre war. Er wurde ein Tier. Hat wie ein Tier Gras gefressen und so weiter. Bis Gott die Wende geschenkt hat. Und dann ist ja das Wunderbare bei dem Nebukadnezar, wie er emporblickte, da kam sein Verstand ihm wieder und dann pries er den Höchsten. Ja, an den Tagen Jesu, ich erwähnte schon Apostelgeschichte 4, da haben die ersten Jünger, die Urgemeinde, als die Apostel wieder freikamen aus dem Gefängnis, hier den Psalm 2 gebetet. Weil sie in ihren Tagen meinten, es erfüllt sie in ihren Tagen. Sie toben gegen Gott und gegen seinen Christus. Sie haben den Messias getötet. Und Babel hat nicht aufgehört. Babel geht weiter in unsere Tage hinein. Nun ist ja bei meinen prophetischen Brüdern immer die große Frage gewesen, wo ist Babel in der letzten Zeit? Die einen sagten, Babel wird wieder aufgebaut. Andere wurde, sagte mir, ausgeschlossen. Steht doch in der Bibel, Rom ist Babel, lies doch nach. Ein anderer sagte, ausgeschlossen, Jerusalem ist es. Ein anderer sagt, nein, Rom und Jerusalem und wo sind die Juden zu Hause? In Amerika, in New York, also bitte, du musst dahin gehen. Wenn man mich fragt, ich sage, das weiß ich nicht. Ich weiß, in der einzelnen Bibel steht, dass Babel zerstört wird und nie mehr aufkommen wird. Ich habe Zweifel, dass es nochmal in Erscheinung treten wird. Aber eins weiß ich, der babylonische Geist, der ist da. Und der ist greifbar da, denn er lebt für alle. Und wir müssen Obacht geben, dass wir von diesem babylonischen Geist nicht erfasst werden. Dass wir uns vom Geiste Gottes erfassen lassen und dass wir im Geiste Gottes unser Leben führen. Wäre also in der Richtung noch viel zu sagen, aber ich will noch kurz meine drei weiteren Akte bringen von unserem Drama. Der zweite Akt, ein Blick in den Himmel, Gottes Antwort. Und ich muss sagen, da bin ich so glücklich, dass es diesen Abschnitt gibt. Dass Gott uns den Blick in den Himmel schenkt und dass wir die Antwort Gottes vernehmen dürfen. Wir haben zwar schon gelesen, dass es nutzlos ist und sinnlos, alles, was sie treiben. Wir spüren es, die ganze Ratlosigkeit, die sie haben. Aber nun kommt die Antwort Gottes. Das Erste, was uns Gott sagt, der im Himmel thront. Und da kann man sich schon freuen. Wenn einer wirklich auf dem Throne sitzt und Herrscher ist, was macht er? Der regiert. Menschen versagen alle. Aber wenn er die Regierung übernimmt, denke ich jetzt gerade an Daniel, das sind die vier Weltreiche, die vernichtet werden, dann kommt dieser eine große Stein, der die ganzen Weltreiche vernichtet, und da baut sie das Reich Gottes auf. Einer, der die Macht hat, der die Kraft hat, Vollmacht hat, also der im Himmel thront, da heißt es so schön, er lacht, er heitet sich. Man müsste über das Lachen Gottes etwas reden. Kommt ein paar Mal vor in der Bibel. Hat er immer ernste Zusammenhänge, wenn Gott lacht. Er heitet sich. Manche meinen gar, könnte spottend sein. Aber dann kommt eine andere Antwort Gottes. Wie heißt der? Er redet in seinem Zorn. Er schreckt sie auf. Er verstört sie. Er macht sie ratlos. In seinem Innern kann er lachen, weil er weiß seinen Plan, wie alles weitergeht. Aber im Blick auf die Gottlosigkeit der Menschen, die gegen ihn und gegen seinen Christus eingestellt sind, hat Gott eine andere Antwort, Gericht. Und Gott vermag zu richten. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass es immer Gerichte Gottes gegeben hat, zur rechten Zeit. Auch wenn Gott noch mal lange gewartet hat, aber er hat gerichtet. Und das Gericht Gottes kommt. Aber dann hat Gott noch eine ganz wunderbare Antwort. Und deswegen ist es so schön, immer wieder den Blick nach oben, den Blick in den Himmel. Die dritte Antwort Gottes heißt es, habe doch ich meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Jetzt haben wir wieder Zion. Da war Babel, hier ist Zion. Wir dürfen uns entscheiden, wollen wir in Babel leben, wollen wir in Zion leben? Trefft die richtige Entscheidung, das ist so wichtig. Und Gott sagt, meinen König, meinen König. Und als der Herr auf Erden kam, da wurde im prophetischen Wort zu ihnen schon gesagt, siehe, dein König kommt zu dir. Dieses bekannte Wort aus Sacharja 9. Was Gott dem Volk Israel sagt, dein König kommt zu dir. Und als der Herr gefangen genommen worden ist und als er sich verantworten musste, Und er gefragt wurde, bist du ein König? Dann kam die Antwort, ich bin ein König. Bin als solcher geboren. Ja, der andere wäre höchstens mal als Fürsten geboren, er war als König geboren. Ganz anders. Und wenn er wiederkommt, dann heißt es, der König der Herrlichkeit. In großer Macht, in großer Herrlichkeit wird er wiederkommen. Also noch einmal, zweiter Akt. Gott schenkt uns einen Blick in den Himmel. Ich möchte noch das einfach hinzufügen. Das ist auch persönlich für uns so schön, diese Antwort Gottes. Wir sind manchmal auch in Unsicherheiten für unser eigenes Leben. Entscheidungen zu treffen. Wie gut ist es, wenn man da erstmal stille wird und nach oben schaut. Gott hat eine Antwort. Und ich kann aus meinem Leben bezeugen, ich habe immer eine Antwort aus der Bibel bekommen. Habe kein Gesicht gehabt, habe keine Stimme gehört, aber ich habe immer eine Antwort aus der Bibel bekommen. Und wenn sie mir auch im ersten Moment vielleicht nicht verständlich war, der gleiche Gott, der reden kann im Zorn, es gibt Gericht. Aber er hat einen Trumpf in der Hand, sein König, der Christus. Und dann kommt der dritte Akt. Der Sohn Gottes tritt hervor. Der Sohn Gottes hält seine Thronrede. Das erste, was der Sohn Gottes sagt, vom Beschluss, andere übersetzen vom Gesetz, ein übersetzt vom Gemeißelten, Vorfälle zum Ausdruck bringen, das, was er jetzt sagt, ist fest verankert von Gott. Gott hat so gesagt. Und darum kann kein Mensch etwas ändern. Das ist gemeißelt. Und was sagt Gott? Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich selbst gezeugt. Die Brüder haben es von jeher gesagt. Wir können es nur so weiter sagen. Das ist das älteste Wort Gottes, das wir kennen. Gott war lange, lange alles in sich selbst. Ehe diese herrliche Stunde war, als der Sohn aus dem Vater hervorkam und der Vater dieses Wort sagte, mein Sohn bist du. Heute habe ich dich selbst gezeugt. Der Sohn ist da, den wir lieben dürfen und den wir ehren und den wir verherrlichen dürfen. Aber ich mache es kurz. Er spricht weiter zu dem Sohn. Fordere von mir. Ich will dir zum Erbteil geben, die Nationen, zum Besitztum, die Enden der Erde. Wir kriegen also etwas mitgeteilt, welche Gespräche zwischen Vater und Sohn stattgefunden haben. Nicht alles, aber einiges. Und es ist schön, darauf zu achten. Vater hat ihm sicherlich seine ganzen Gedanken, seine ganzen Pläne, die er hat, kundgetan. Und sagt, mein Sohn, dich brauche ich dazu. Und sie anders will ich dir alle geben. Fordere es doch von mir. Fordere von mir. Und er macht mir ein großes Angebot. Die Erbteile, die Nation, Besitztum, die Enden der Erde. Und da ist schön, wenn man in die Bibel hineinsieht. Das wird alles genannt als Erbteil. Erste Erbteil, das der Sohn Gottes bekommt, das sind die Heiligen Gottes, das sind wir. Das ist was Wunderbares, wenn man das in Epheser 1 mal liest und durchdenkt. Wir sind sein Reichtum, sein Erbe. Zweites ist dann Israel. Er wird einmal ganz Israel als Volk bekommen. Er wird ihr König sein, der König Israels. Dann wird gesagt, er erbt einmal alle Nationen. Jetzt toben sie noch gegen ihn. Der Vater sagt, du, ich will dir die alle geben. aber nicht als Tobende, als Zurechtgebrachte, forderst sie nur von mir. Und da kann man weitergehen. Die allumfassende Aussage ist dann Hebräer 1, Vers 2, er wird das ganze All erben. Alles, nichts ist ausgeschlossen, alles erbt der Sohn. Fordere von mir. Aber dann wird es so traurig, der dritte Punkt, beim dritten Punkt, bei der Thronrede des Sohnes. Mit eisernen Zepter wirst du sie wie ein Töpfergefäß zerschmettern. Oh. Erbt man dafür etwas, dass alles zerschmettert wird, dann ist nicht mehr da. Es ist gut, wenn man eine Einführung in die Bibel hat. Ich habe mir schon lange einen Satz gemerkt, den die alten Väter aus der Bibel heraus gelesen und erarbeitet haben. Da heißt so, es gibt kein Heil ohne Gericht. Wenn du um Heil Gottes stehst, da war ein Gericht erforderlich. Gericht von Golgatha. Und erst wenn du das in der ganzen Tiefe erfasst hast und dort dein Leben in Ordnung gebracht wurde, stehst du im Heil. Kein Heil ohne Gericht. Aber es gibt auch kein Gericht ohne Heil. Und das ist etwas Wunderbares, das zu wissen. Und das zu erkennen aus der ganzen Schrift. Ich denke manchmal an das schöne Wort aus Römer 11, glaube ich 32. Unausforschlich sind seine Gerichte. Was kommt als nächstes? Unausspürbar seine Wege. Seine Gerichte unausforschlich. Nach den Gerichten kommen seine Wege. Sie sind unausspürbar. Aber die führen alle zum Ziel. Wie lange es dauern wird, das ist gar nicht wichtig. Es ist nur das Entscheidende, die kommen alle zum Ziel. Ein ganz wunderbares Wort, wo man das ganz deutlich sehen kann, steht, soviel ich weiß, in Zephania. Wo bin ich? Ja, Zephania, Kapitel 3, Vers 8 und 9. Vers 8. Gibt es ein Gericht Gottes über die Nation, da ist nichts mehr da. So wäre es hier mit den Gerichten, ja. Und da musst du den Vers 9 lesen, dann heißt es, alsdann wandelt Gott die Lippen der Völker in reine Lippen um, dass sie alle den Namen des Herrn loben werden. Warum richtet Gott? Um zurechtzubringen. Alsdann. Wie ein Töpfergefäß steht da. Da muss man sich einladen lassen von der Bibel. Da gibt es auch die eine Stelle im Propheten Jeremia. Jeremia 18, Vers 6. Da wurde der Prophet zu dem Töpfer geschickt. Der Töpfer macht ein Gefäß, es gefällt ihm nicht, zerdrückt es wieder, knetet es wieder und macht ein neues Gefäß. Und was hat Gott gesagt zu dem Propheten? Kann ich nicht genauso tun wie der Töpfer? Gewiss kann Gott das. Und er tut's. Er tut's. Also wir sehen auch dieses schöne und ernste Wort. Der Sohn fordert vom Vater alles, was der Vater ihm zugesagt hat. Er tritt für alles ein, übernimmt für alles die Verantwortung, trägt für alles und für alle das Gericht. Er wird auch alles zurechtbringen. Kein Heil ohne Gericht, aber kein Gericht ohne Heil. Noch ganz kurz. Der vierte Punkt. Aufruf zur Umkehr oder zur Ermahnung. Pfarrer Bruns hat ja gemeint, der vierte Punkt wäre eine weltweite Evangelisation. Ist auch was dran. Aber es muss eine Umkehr erfolgen. Der vierte Abschnitt, der vierte Akt fängt an. Und nun, ihr Könige, seid verständig, begreift es doch. Lasst euch zurechtweisen, nehmt Zucht an, ihr Richter der Erde. Gott spricht also in diesem vierten Akt die Könige an, die Regenten, von denen wir im ersten Abschnitt, in den ersten drei Versen gelesen haben, Sie toben gegen Gott. Sie toben gegen seinen Christus. Jetzt sind Gerichte Gottes gewesen. Zeitgeschichtlich sind wir vielleicht jetzt bei diesem vierten Abschnitt ins tausendjährige Reich eingetreten. Da soll ja was in Ordnung gebracht werden. Und nun, ihr Könige, seid doch mal verständig, begreift doch nur endlich mal etwas. Ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Ihr habt gemeint, ihr würdet klüger sein als Gott. Wir schaffen es allein. Ja, ja, wir haben es erlebt, hat auch in der Gemeinde erschafft es, und zwar ein Trümmerhaufen. So wird es ganz weltweit dann sein. Ihr Könige, seid verständig, begreift es. Wir merken überall die Liebe Gottes, die zurechtbringen will. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Ich glaube, nach den Gerichten Gottes wird manches Verständnis dafür da sein, dass man sich zurechtweisen lassen muss. Mir war es immer ein tiefes Erlebnis, wie ich dann aus der Gefangenschaft heimkam und in der ersten Zeit so mal da und dort hingefahren bin. Man brauchte sich gar keine Mühe geben, man kam mit allen Leuten über das Göttliche ins Gespräch. Ich habe im Zug noch meine Bibel aufgeschlagen und schon war ich mit dem ganzen Abteil im Gespräch. Fast heute nicht mehr. Aber damals war es so. Und man spürte etwas von der Wahrheit, die der Prophet Jesaja ausgesprochen hat. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, dann lernen Gerechtigkeit die Bewohner auf Erden. Es geht nicht ohne Gerichte. Und das war mir eindrücklich in den Jahren nach dem Krieg. 47, 48, 49, habe ich es oft erlebt. War mal interessant, einmal kam ich vom Ganzen, nicht nur mit der kleinen Abteil, da waren noch so die offenen Züge, ja, kam in den ganzen Waggon ins Gespräch wegen Gott. Man merkte einfach, wenn die Gerichte Gottes die Erde treffen, dann ist ein Verlangen nach Gerechtigkeit. Und ohne Gerechtigkeit geht es nicht. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden und ohne Frieden gibt es keine Freude. Gott muss so handeln. Also ihr Könige der Erde, lasst euch zurechtweisen. Werdet nur einmal verständig. Und dann sagt Gott ihm so schön, dienet dem Herrn mit Furcht. Verlocket mit Zittern. Wir haben ja auch das Wort, dem Herrn zu dienen. Und das Wort dienen ist ein ganz großes Wort auch für die Gemeinde Gottes. Ich habe mal eine Freizeit über das Dienen gehalten, war ganz überrascht. Für Dienen gibt es im Neuen Testament vielleicht 7, 8 verschiedene Worte. Und alle haben einen ganz bestimmten Sinn, einen ganz bestimmten Inhalt, dem Herrn zu dienen. Aber hier heißt es, dienet dem Herrn mit Furcht. Warum mit Furcht? Die Furcht Gottes ist was? Der Weisheit Anfang. Also fangt damit an, damit ihr einmal weise werdet. Liebe Kinder Gottes, es ist so schön, wenn wir in der Furcht Gottes unseren Weg gehen. Ja, nicht selbstsicher. In der Furcht des Herrn, da ist Weisheit. Da ist Erkenntnis, da ist Verständnis. Dienet dem Herrn mit Furcht. Aber dann geht es weiter. Verlocket mit Zittern. Zur Furcht darf nur noch ein Verlocken werden, aber auch mit Zittern. Nie in Selbstsicherheit. Und dann schließt dieser Psalm mit den schönen Worten. Küsset den Verklärten, wir setzen einige, andere, küsset den Sohn. Was heißt das? Das heißt, man erkennt ihn an als Herrn. Der Kuss war damals Ausdruck der Hingabe, der Übergabe an den anderen. Und das soll sein, dass man ihn, den Sohn Gottes, küsst. Ich habe es ein paar Mal erlebt, einmal bei einem Bruder, einmal in der katholischen Kirche, wie man ganz ehrfürchtig die Bibel nahm und die Bibel küsste. Sie haben nicht das Buch gemeint, sie haben den Sohn gemeint. Küsse den Sohn. Ich habe einen schönen Satz gelesen von Angelius Silesius. Er hat geschrieben, wie allgemein ist Gott, also allgemein verständlich, allgemein ist Gott. Er hat der Bauernmarkt, die Kunst, wie man ihn küsst, sowohl als dir gesagt. Also bei Gott ist die Möglichkeit, den Sohn zu erkennen für alle. Braucht kein Abitur, kein Studium. Man braucht das alles nicht. Man kann ganz einfach sein, aber den Sohn erkennen und sich unter den Sohn unterordnen und ihm die Huldigung bringen. Das erfreut den Sohn und das erfreut den Vater. Und der letzte Satz davon heißt, bei dem vierten Akt so wunderschön: Glückselig alle, die auf ihn vertrauen, oder eine andere Übersetzung, die sich in ihm bergen. Glückselig. Und da habe ich gedacht, wunderbar. Der Psalm 1 fängt an, glückselig. Glückselig der eine. Das ist der Christus. Alles, was er tut, gelingt. Glückselig. Psalm 2 am Schluss, glückselig alle. Der eine Glückselige will sie alle zur Glückseligkeit bringen. Wie schön ist es, wenn man rechtzeitig diesen Weg geht, glückselig alle, die sich in ihm bergen, die ihm vertrauen. Das wollen wir tun, Geschwister. Dann dürfen wir glückselig unseren Weg gehen. Also noch einmal, wir haben heute ein Drama in vier Akten angesehen, Psalm 2. Eine der vielen Botschaften über die ganzen Nationen. Ist ja gut, dass wir wissen, wie es um die Nation bestellt ist, ja? Denk vielleicht noch an das wichtige Wort aus der Endzeitrede Jesu, Lukas 21. Jerusalem wird zertreten werden, wie lange? Bis die Zeiten der Heiden, Nationen erfüllt sein werden. Noch sind die Zeiten der Nationen. Noch leidet Israel. Noch leidet Jerusalem. Aber bald wird es anders sein. Bald wird es anders sein. Also, ein Drama in vier Akten. Zuerst die Welteinheit gegen Gott und gegen seinen Christus. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrscht, damals und auch heute. Der zweite, der ist so tröstlich für uns. Wir blicken in den Himmel. Tut's, Geschwister. Und hört auf die Antwort Gottes. Dann die dritte, der Sohn tritt hervor. Und das ist so wichtig für uns, dass der Sohn auch in unser Leben hineintritt. Niemand hat den Vater gesehen. Niemand kann uns den Vater verkündigen. Das kann nur der Sohn. Nur der Sohn. Das ist so wunderbar. Darum die Thronrede des Sohnes Gottes. Das Zeugnis des Vaters, als er auf die Erde kam: Das ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Und dann heißt es noch so schön, die beiden Worte dazu: Ihn höret, ihn höret. Und dann der Aufruf zur Umkehr, das wollen wir uns auch immer wieder sagen lassen. Es ist schön für uns, für jeden Einzelnen, wenn wir immer wieder umkehren zum Herrn. Haben heute Gelegenheit, haben jeden Tag Gelegenheit, immer wieder in die Nähe, in die Gegenwart unseres Herrn zu treten. Ja, da wollen wir noch beten. Lieber Vater, immer wieder möchte ich dir danken, dass deine Worte Geist und Leben sind. Und dass du über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg deutlich reden kannst, auch über unsere heutige Zeit. Lieber Vater, gib uns immer wieder Ohren, die da hören. Aber gib uns auch ein Herz, das versteht. Ach Vater, und schenk es mir und schenk es uns allen, dass wir immer wieder nach oben blicken zu dir und dass wir immer wieder auf deine Antwort warten. Und dass wir in diese Glückseligkeit eintreten dürfen, alle, die sich in dir bergen. Das wollen wir auch tun, lieber Herr. Wollen dir danken, dass du uns gerufen hast. Wollen danken, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen. wollen dir danken, dass du uns führen wirst, jeden Einzelnen auf rechter Straße, um deines Namens willen. Amen.
Wir danken dir ganz herzlich, lieber Wolfgang, für das Wort, das du dir hast geben lassen und das du sagen durftest. Und wir möchten es mitnehmen, bewegen, darüber nachdenken. Du wolltest noch was sagen, Evelyn? Komm nur nach vorne.